Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Heute ist wieder Donnerstag. Guten Abend wünscht das Team vom Studio Merten zu Ihrem Vorgebirgsmagazin. Nun, heute Abend bringen wir einen Nachbericht zum letztjährigen Ehrenamtspreis der Stadt Bornheim. Aber dazu gleich mehr Infos. Und ich begleite Sie heute durch diese Stunde. Ich bin Hanne Gregory. Im Dezember des vergangenen Jahres fand die feierliche Verleihung des Ehrenamtspreises der Stadt Bornheim im Bornheimer Alexander-von-Humboldt-Gymnasium statt. Drei Preisträger wurden auserkoren, um den Preis stellvertretend für viele andere Ehrenamtler mit einer Medaille und einem Geldpreis entgegenzunehmen. Im Studio sind dazu Sabine Hübel, die Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Bornheim, und auch die letztjährigen Preisträger, Dr. Michael Pazüner als Vorsitzender vom Landschaftsschutzverein Vorgebirge, Nils Bargon vom Fußballverein Salia Sechtem und Thomas Beckenhusen vom Verein Kinderkarneval Sechtem 1994 e.V. Hier nun mehr über die Hintergründe im Gespräch mit Otto Ganser.
Ja, einen schönen guten Abend in diese große Runde hier im Studio Merten.
Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, das Thema, wir haben es ja gerade gehört, das Ehrenamt hier in Bornheim und der Ehrenamtspreis. Und dazu wollen wir natürlich etwas genauer hinterfragen, wie das alles funktioniert. Und Frau Hübel, Sie sind ja die Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Bornheim. Sie sind ja da kompetent und wissen, wie das alles so funktioniert mit dem Preis und was sich die Stadt Bornheim dabei gedacht hat.
Ja, da sage ich sehr gerne was zu. Ja, der Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt hat im Jahr 2023 die Ehrenamtsmedaille, die Bornheimer Ehrenamtsmedaille eingeführt. Und Ziel war es, das Ehrenamt anzuerkennen und auch sichtbar zu machen. Und die Bornheimer Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, meistens in der Zeit von Mitte März bis Ende Mai, in diesem Jahr bis zum 23. Mai, haben die Bürgerinnen und Bürger, aber auch Vereine die Möglichkeit, Personen vorzuschlagen für die Ehrenamtsmedaille, die sich in ihren Augen überdurchschnitt und beispielhaft ehrenamtlich engagieren. Und ich freue mich, dass ich in den letzten zwei Jahren wirklich eine Vielzahl von tollen Vorschlägen erhalten habe. Im letzten Jahr waren es sogar 24 Vorschläge, wobei einige Doppelungen da waren, sodass insgesamt 17 Personen für die Ehrenamtsmedaille im Jahr 2024 vorgeschlagen worden sind. Und am Ende, die Idee ist, dass man einmal pro Jahr drei Preisträger kürt. Und das ist einmal, wird natürlich am Ehrenamtstag, der ist meistens im Dezember, wird diese Ehrenamtsmedaille in einem feierlichen Rahmen überreicht. Damit einhergeht aber auch ein Geldpreis in Höhe von 500 Euro. Aber dieser Geldpreis, der kommt nicht den Preisträgern persönlich zugute, sondern die Preisträger können diesen Geldpreis ihrem Verein, für den sie tätig sind, übertragen. Oder aber, da ja nicht unbedingt alle Preisträger an einen Verein angebunden sind, können die einen Verein oder eine Organisation bestimmen, die ihrer Meinung nach das Geld verdient hat. Und bei dem Wahlverfahren ist es so, wenn alle Vorschläge eingegangen sind, dann werden diese Vorschläge gesammelt von mir an die Ausschussmitglieder übergeben. Und dann beginnt ein Auswahlverfahren und an dessen Ende, meistens im September, eine geheime Wahl steht. Ich finde es wichtig, dass die Wahl geheim ist. Also jedes Ausschussmitglied kann wirklich nach seinem besten Wissen und Gewissen die Person auswählen, die seiner Meinung nach diese Ehrenamtsmedaille verdient hat. Und ja, und ich freue mich unheimlich, dass im Jahr 24 wir hier drei so tolle Preisträger küren konnten. Und ja, und in diesem Jahr läuft jetzt gerade natürlich auch wieder die Vorschlagsfrist, weil das hat sich jetzt etabliert. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man als Stadt auch seine Anerkennung zum Ausdruck bringt für das Ehrenamt.
Und wer kann sich bewerben? Ganz konkret kann sich jeder bewerben, beziehungsweise jeder jemand vorschlagen. Und ja, wie läuft das? Oder
richtig,
was muss man da für Informationen weitergeben an Sie? Wird ja von Ihnen bearbeitet und dann an
richtig,
den Ausschuss weitergegeben.
Genau, also es kann jeder Bornheimer Bürger oder Bürgerin kann einen Vorschlag machen, aber auch jeder Verein, jede Organisation, die ihren Sitz in Bornheim hat, kann einen Vorschlag der Stadt unterbreiten. Und ich habe ein Vorschlagsformular entworfen. Da werden die wichtigsten Daten abgefragt. Aber da gibt es auch einen Part, in dem man frei eintragen kann, warum man der Meinung ist, dass diese Person, die man vorschlägt, diese Ehrenamtsmedaille verdient hat. Man kann auch Zeitungsartikel beifügen oder einfach handschriftlich schreiben, warum man der Meinung ist, dass derjenige die Medaille erhalten sollte. Und man kann dieses Vorschlagsformular, das gibt es auf unserer Homepage, da kann man es ausdrucken und ausfüllen. Man kann es bei mir abholen persönlich oder ich verschicke auch das Vorschlagsformular, wenn jemand nicht die Möglichkeit hat, sich das auszudrucken. Und dann ist einfach nur wichtig, dass es innerhalb der Frist bei mir eingeht. Und dann wird nach der Wahl wird derjenige, der den Vorschlag unterbreitet hat, über den Ausgang auch informiert natürlich.
Ja, bis hierhin vielen Dank, Frau Hübel. Und ja, nach der Musik werden wir dann mit den Preisträgern sprechen vom letzten Jahr und dann mehr darüber erfahren, was die Einzelnen gemacht haben und wie das dann so gekommen ist. Ja, jetzt möchte ich die Preisträger einzeln vorstellen. Hier ist Dr. Michael Pazüner. Ja, er ist schon in den 80er Jahren sehr, sehr aktiv, was Naturschutz und alles, was damit zusammenhängt, aktiv. Und Sie haben sich auch früher schon bei dem Vorläufer des LSV, des Landschaftsschutzvereins Vorgebirge, engagiert und haben dafür gekämpft, dass zum Beispiel hier der Quarzkies am Pau nicht überhand genommen hat. Und da können Sie ja kurz mal was zu erzählen und wie es dann bis zu dem heutigen Status gekommen ist.
Vielen Dank. Ich bin in der Tat hier in der Runde der Älteste. Und unser Verein feiert dieses Jahr auch das 50-jährige Jubiläum. Der Landschaftsschutzverein Vorgebirge, der ist hervorgegangen aus der Bürgerinitiative gegen den Quarzsandabbau und die ist 1975 gegründet worden. Insofern können wir auf eine 50-jährige Geschichte zurückblicken. Ich bin damals 1983 beigetreten, zunächst der Bürgerinitiative. Und als wir uns dann in einen eingetragenen Verein umgewandelt haben, war ich dann zunächst der zweite Vorsitzende und seit 1914 bin ich der erste Vorsitzende. Wir haben so knapp 400 Mitglieder, die auf den verschiedensten Gebieten arbeiten und ich möchte mal da so auf Ihre Frage, wie hat das denn angefangen? Der Name der Bürgerinitiative sagt das ja schon. Es war zunächst mal eine Initiative, die verhindern sollte, dass das Vorgebirge von Bornheim-Brenig bis hin zu Merten weiträumigen Bergbauvorhaben geopfert werden sollte. Und gleichzeitig sollte dann zum Beispiel in die Grube Brenig giftiger Müll der Stadt Bonn als Folgenutzung eingelagert werden. Es ist uns dann nach wirklich jahrzehntelangem Kampf gelungen, dass wir das Vorgebirge, also von, kann man sagen, Roosdorf bis Merten, vor dieser Verschandlung bewahren konnten. 2011 war dann schließlich wirklich Schluss und die Pläne wurden beerdigt. Also man sieht, man muss einen langen Atem haben. Heute steht im Vordergrund unserer Arbeit einmal das Bemühen, dass wir einerseits die Energiewende unterstützen. Die Stadt Bornheim hat 2 Konzentrationszonen für Windenergie ausgewiesen. Eine auf der Wille und eine in der Rheinebene. Diese sind rechtskräftig. Der Regierungspräsident will, und da sind wir entschieden dagegen, aber die Fläche auf der Wille noch mal verdoppeln.
Das ist ein schwieriges Thema und da sind die Bürger auch auf die Barrikaden gegangen und da gab es ja auch Einsprüche. Aber es hat sich immer wieder über die Jahre gelohnt, dann doch so lange zu kämpfen, bis irgendwie ein Erfolg aufgetreten ist. Hier, das ist noch offen mit den Windrädern auf der Wille, aber ich weiß, Sie haben natürlich ganz fantastische Briefe und Unterlagen eingereicht beim Regionalrat, um darzustellen, auch mit vielen anderen Fachleuten, die Ahnung von solchen Dingen haben, was das bedeutet und die Folgen davon. Und Sie haben sich unermüdlich dafür eingesetzt. Und ich kann mich erinnern, da gab es mal Pressemitteilungen von Ihnen. Das waren also so viele Seiten, da kann man sich gar nicht vorstellen. Da brauchte man, glaube ich, viele Stunden, um das alles durchzuackern. Aber das ist ein wichtiger Faktor, um die Leute wach zu rütteln, die darüber zu entscheiden haben. Haben Sie denn jetzt noch ein bisschen Hoffnung, dass sich da was tun wird?
Also die Hoffnung, sagt man ja, stirbt zuletzt. Wir müssen das abwarten. Das Verfahren ist offen, genauso wie ein anderer Schwerpunkt unserer Arbeit. Über den Rhein soll ja eine neue Autobahn gebaut werden. Wenn die realisiert wird, dann wird der Hauptverkehr durch Bornheim fließen. Und diese sogenannte Rheinspange beschäftigt den Verein also auch sehr. Und da wird ein Tunnel angedacht, dessen Kosten, die Schätzungen haben sich mittlerweile schon verdreifacht und das wird nicht das Ende sein. Wir haben die Hoffnung, dass dieses Vorhaben letztlich an den Kosten scheitern wird, denn uns erscheint viel vordringlicher, statt dem Bau neuer Autobahnen, erstmal alte Autobahnbrücken, die defekt sind, zu sanieren. Des Weiteren arbeiten wir ja, das wissen Sie auch, Herr Ganser, auf vielen anderen Feldern, also im Umwelt- und Naturschutz beispielsweise, steht jetzt in Brenig wieder wie jedes Jahr unser Amphibienschutzzaun. Wir arbeiten mit der Ernst-Jandl-Förderschule Bornheim eng zusammen bei Projekten, wo die Jugendlichen in der Natur arbeiten. Das sind alles so ein paar Beispiele aus einer Fülle von Beispielen. Und das zeigt schon, dass das Ehrenamt, ich sage auch mal für den Vorsitzenden, doch recht zeitaufwendig ist. Also man kann das nicht so genau beziffern, aber es ist schon so, dass es Zeiten gibt, wo man dann jeden Tag 6 bis 8 Stunden für den Verein arbeitet. In anderen Zeiten ist es Gott sei Dank auch mal ruhiger.
Ja, das sind natürlich Dimensionen, die kann man kaum erahnen. Aber ich habe es geahnt, dass es so arbeitsaufwendig ist, was Sie da leisten und auch mit Ihren Vereinsmitgliedern gemeinsam. Sagte ich ja eben schon, da sind ja viele dran beteiligt. Und also es ist ein großes Thema, Klima- und Umweltschutz und alles, was damit zusammenhängt.
Ja. Vielleicht darf ich eins noch sagen. Also ich habe mich natürlich sehr gefreut, zu den anderen sehr verdienstvollen Preisträgern als Dritter dazugenommen worden zu sein. Und betrachte diese Auszeichnung der Stadt Bornheim als Würdigung für all die Leute, die im Bereich des Naturschutzes und des Klimaschutzes hier in Bornheim arbeiten. Das sind grob überschlägig immerhin auch über 1000 Personen. Und ich sehe die Entgegennahme des Preises auch als Anerkennung für all diese Leute.
Ja, heute Abend sprechen wir im Studio Merten über den Ehrenamtspreis, der im letzten Jahr von der Stadt Bornheim vergeben wurde, und drei Preisträger, die diese Preise entgegengenommen haben, sitzen hier bei mir im Studio. Wir haben eben schon von Herrn Dr. Pfazina einiges gehört, was er geleistet hat. Darüber hat er erzählt. Und jetzt komme ich zu einem ganz jungen Preisträger. Herr Bargun, Sie sind gerade mal 21, glaube ich, ne? Und sind aber doch seit einigen Jahren schon ehrenamtlich tätig. Und da sind Sie bei dem Fußballverein Salia Sechtem aktiv. Und vielleicht dazu etwas, was Sie da genau machen und was Ihnen da besonders am Herzen liegt.
Ja, genau. Erstmal bin ich sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Dankbar auch dafür, dass dem Ehrenamt auch im Sportbereich hier eine Plattform gegeben wird. Das finde ich sehr wichtig, auch mir als junger Person im Speziellen. Was sich zu meiner Tätigkeit im Ehrenamt sagen lässt, ist vielleicht, also ich habe vor, ich glaube, fast 8 Jahren mittlerweile angefangen als Jugendtrainer beim FV Salia Sechtem und mache das auch seitdem. Und im Jahr 2022 bis 2023 habe ich dann einen Freiwilligendienst gemacht, beim Fußballverein auch, und habe da mehrere Aufgaben übernommen und bin jetzt seit etwa einem Jahr auch in der Jugendleitung tätig bei uns. Bin da jetzt stellvertretender Jugendleiter, neben einer anderen Kollegin noch, die das schon etwas länger macht. Genau, was so meine Aufgaben sind oder waren, natürlich die Jugendarbeit an sich, also die Praxis, Fußballtraining mit den Jungs, sage ich immer so schön. Und ja, in meinem Bundesfreiwilligendienst war es auch so, dass ich dann viel Richtung Platzpflege gemacht habe, aber auch vor allem Projekte angekurbelt habe und mitbegleitet habe. Zum Beispiel, das Wichtigste war das Jugendschutzkonzept bei uns im Verein. Das lag mir sehr am Herzen, weil das oft von Vereinsverantwortlichen, auch in anderen Vereinen, gern unter den Tisch gekehrt wird. Und man traut sich nicht so richtig an solche Themen dran, die vielleicht auch mal Vereinsprozesse hinterfragen. Das finde ich aber auch sehr wichtig, auch eben, ne, das spricht ja für sich, zum Schutz der Kinder. Andererseits habe ich ein Trainerhandbuch mitentwickelt für uns im Verein, für die Trainer im Verein, vor allem für die Trainer, die neu dazugekommen sind oder immer noch neu dazukommen. Weil wir nämlich im Moment im Verein auch feststellen, es ist sehr schwer, Trainernachwuchs zu gewinnen. Wir hatten jetzt öfter schon die Fälle, dass wir Mannschaften hatten und die standen dann ohne Trainer da. Und da müssen wir dann gucken, dass wir irgendwie Lösungen finden. Das war ein Lösungsansatz dafür. Aber grundsätzlich meine Hauptaufgabe ist natürlich immer noch, ich betreue jetzt gerade unsere U13, unsere ältere D-Jugend, die Arbeit mit den Kindern, das Training auf dem Platz. Und es macht mir auch immer noch am meisten Freude.
Ja, das ist ja, was Sie in der Freizeit machen. Ist denn genug Platz für Ihre berufliche Situation oder Studium oder was Sie jetzt machen?
Ja, also manchmal wird das tatsächlich etwas eng, das stimmt schon. Ich bin jetzt seit etwa einem halben Jahr Studierender an der Hochschule des Bundes in Brühl. Und das kommt sich manchmal schon in die Quere, gerade weil ich auch selber noch aktiv Fußball spiele. Dann habe ich insgesamt in der Woche schon bis zu 16 bis 18 Stunden, die ich für Fußball investiere, und nebenbei muss man dann noch alles andere regeln, aber man macht das ja auch, weil man es gerne macht. Es gibt einem ja auch was zurück. Es ist jetzt nicht so, dass man da 18 Stunden Energie rein investiert die Woche und kommt dann am Ende total erschöpft raus, sondern vor allem aus der Arbeit mit Kindern ziehe ich sehr viel Energie. Weil einfach diese Lebensfreude und die unbefangene Art und auch die Naivität von den Kindern, das bereitet einem einfach sehr viel Freude, oder mir bereitet es sehr viel Freude, das zu sehen und zu erleben. Und auch wenn ich erst 21 bin, höre ich auch von den älteren Trainerkollegen immer wieder, es hält sehr jung, und von daher will ich das auch beibehalten.
Ja, wir sind eigentlich dazu gekommen zum Fußball. Hatten Sie immer schon als Kind oder Jugendlicher Interesse am Fußball? Haben Sie da gerne gekickt oder wie?
Ja, genau. Also ich glaube, das hat bei mir schon ganz früh angefangen im Kindergarten. Und dann habe ich in der F-Jugend auch beim FV Salia Sechtem angefangen. Und ja, seitdem ja, eigentlich alle Mannschaften dadurch laufen. Ich spiele jetzt gerade in der ersten Herrenmannschaft bei uns in der Kreisliga B. Einfach hobbymäßig nebenbei, neben dem Beruf, neben dem Studium. Genau, und seither, das macht mir Riesenfreude. Das ist meine Leidenschaft und ja, das erfüllt mich.
Könnte das denn auch was sein, was Sie mal als Hauptberuf ausüben könnten, in der Richtung irgendetwas?
Ja, ich hatte tatsächlich einmal für ein Semester Sport studiert an einer privaten Hochschule in Köln. Das hat mir dann allerdings nicht so gut gefallen. Grundsätzlich könnte ich mir das aber schon vorstellen. Ich habe ja auch mehrere Trainerscheine gemacht über die Zeit. Angefangen mit dem C-Trainerschein und jetzt mittlerweile habe ich auch die B-Lizenz seit etwa einem Jahr. Und ja, man hat natürlich immer so ein bisschen auch in den Leistungsbereich geguckt, aber dieses ehrenamtliche Engagement, da merkt man schon, das bereitet einem mehr Freude, weil man das freiwillig macht und man geht keinen Arbeitsvertrag ein, an dem man dann gebunden ist, wo man dann sagt, boah, jetzt muss ich wieder arbeiten, sondern man macht das freiwillig und weil man es gerne macht. Und das ist eigentlich das, was mich am Sportbereich fasziniert und deswegen möchte ich aus dem Ehrenamt doch erstmal ungern raus.
Ja, zunächst mal vielen Dank. Frau Übel, Sie haben da auch ein Thema, was dazu passt, die Jugendarbeit zu unterstützen diesbezüglich.
Ja, ich habe mich letztes Jahr sehr gefreut, dass mit Nils Wagon wirklich auch ein junger Preisträger ausgewählt wurde. Und ich finde, dass die Jugend im Bereich Ehrenamt unglaublich viel leistet. Und mir ist es wichtig, dass auch die Jugend weiß, die Stadt sieht das. Gerade die so viele unzählige Angebote im Sport, in der Kultur, leben auch davon, dass Jugendliche und junge Menschen sich engagieren. Und ich habe mir überlegt, dass es auch wichtig ist, den jungen Menschen Danke zu sagen. Und netterweise hat sich das Pin-Up-Bowling Center bei mir gemeldet und wir haben eine Idee entwickelt. Wir würden gerne im September diesen Jahres so einen Ehrenbowling-Ehrenamtscup machen für junge Leute von 14 bis 25 und das soll einfach nur ein Dankeschön an die jungen Ehrenamtler sein, die bei dem Bowling vielleicht auch die Möglichkeit haben, Gruppen kennenzulernen von den Pfadfindern oder aus der Politik oder Kultur oder aus dem Sport. Also ich wünsche mir eine ganz bunte Mischung von ehrenamtlich Engagierten und da werde ich mit Sicherheit dann aber, wenn es soweit ist, im September vorher auch noch mehr Informationen weitergeben.
Ja, Herr Beckenhusen, Sie sind ja sehr aktiv im Kinderkarneval hier in Sechtem, in Bornheim-Sechtem. Und das ist der Verein Kinderkarneval Sechtem 1964 e.V. Ja, da sind Sie seit vielen Jahren aktiv. 1994, pardon, da hatte ich mich vertan. Und da waren Sie bis vor kurzem sehr aktiv. Sie haben sich jetzt etwas zurückgezogen, glaube ich. Und da haben Sie den organisiert, den Kinderkarnevalszug. Was war denn da zu organisieren? Das müssen Sie mal den Laien erklären und mal genauer erzählen, was da alles mit zusammenhängt. Das kann man sich wahrscheinlich von außen gar nicht so genau vorstellen.
Ja, erstmal guten Abend. Also, dass ich hier sein darf, ist wirklich eine große Ehre. Ich habe mit allem gerechnet, als ich das Ehrenamt irgendwann mal ins Auge gefasst habe, dass ich hier so eine Medaille bekomme und irgendwann mal live sprechen darf. Die Orga von so einem saisonal bedingten Verein halt ist natürlich kaum jemandem zu erklären, wie das mittlerweile funktioniert. Das A und O ist es heute, die Koordination nicht nur mit der Stadt, mit dem alles, was daran hängt, vor allen Dingen halt auch mit den Zugteilnehmern, welche aus Schulen, Kindergärten besteht. Wir haben ja die Probleme in der heutigen Zeit, Öffentlichkeitsarbeit, wen darf man halt ranziehen, wen darf man fotografieren und so weiter. Wir müssen ja heute so vorsichtig sein, Datenschutz und so weiter, was unwahrscheinlich viel Arbeit nicht mit dem Zug selbst zusammenhängt, aber mit der ganzen Orga. Und die Orga, die findet normalerweise 11 Monate im Jahr statt, ob man das glaubt oder nicht. Natürlich nicht jeden Tag 12 Stunden oder sowas, aber es sind schon verdammt viele Stunden, die alleine mit der Planung vorangehen. Früher war das so, und das wollte ich auch nie machen. Ich wollte nie in einem Karnevalsverein sein, der Erwachsene betreuen muss, war nie mein Ding. Ich wollte das nur für Kinder machen. Das hat nicht mit dem Arbeitsvolumina zu tun, sondern einfach daran, weil man die Kinder wunderschön ranführen kann. Und bei den Kindern sieht man sofort halt an den leuchtenden Augen, wie es angekommen ist. Und das war eigentlich immer Sinn und Zweck der Sache halt, unabhängig als Nebeneffekt keine erzieherischen Maßnahmen zu erteilen, sondern den Leuten einfach das Gefühl zu geben, hier bist du gut aufgehoben. Hier kann die Mutter, der Vater mit dir hinkommen, hier passiert nichts. Weil wir sind ja ein unmotorisierter Zug. Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal und da gibt es wirklich nur einen Zug hier im gesamten Umkreis. Und mittlerweile gibt es ja in Deutschland fast über 4000 Vereine und in NRW gibt es fast 800 Karnevalsvereine. Und wir sind ein Verein, der unmotorisiert ist. Das bedeutet, wir ermöglichen halt, dass den Kindern, die zu uns kommen, auch die Eltern mit den Kleinsten, dass denen nichts passiert. Alles wird von Muskelkraft betrieben. Und on top, damit die Kinder laufen können und richtig Spaß haben, organisieren wir den gesamten Einkauf des Wurfmaterials. Das heißt, diese 12, 13 Artikel, nur Markenartikel, die kaufen wir für die Kinder, damit die dieses halt praktisch dem narren Volk halt zur Verfügung stellen können. Ich plane sogar, obwohl ich ins zweite Glied zurückgetreten bin, dass man eigentlich das mal umgekehrt machen müsste. Und zwar, dass die Zuschauer das Wurfmaterial und dann den Kindern und den tollen Kostümen das in Form von Wurfmaterial, von Mars, Snickers zurückgeben. Das ist eigentlich so mein Traum, dass es mal genau umgekehrt läuft, um mal Danke zu sagen, weil die Eltern, die mit den Schülern oder mit den Kleinstkindern diese Kostüme bauen, das ist ja alles Handarbeit. Wie die Fahrzeuge gebaut werden, dass man das einfach mal zurückgibt, dass man einfach mal Danke sagt, genau umgekehrt. Mhm. Und das könnte so ein Projekt sein, werde ich es ja wahrscheinlich in unserem 16 nicht durchkriegen, aber das ist zum Beispiel etwas, das man mal so ins Auge fassen könnte und ich glaube, da hätten noch viele Leute Spaß dran, auch wenn sie heute alle Nein sagen würden. Aber die Orga selber, die ganze Zeit stattfindet, die wird immer größer. Weil es bedeutet ja nicht nur, dass man die Straßen frei hat und sauber hat, sondern die müssen abgesperrt sein. Es muss rechtzeitig, das Material muss zur Verfügung gestellt sein. Du musst Anträge stellen, dass du auch die Sperren bekommst. Die müssen alle am Bau bereitgestellt sein, die müssen abgeholt werden, die müssen aufgestellt sein, die müssen besichert sein. Du musst ja schauen halten, damit keine Fahrzeuge reinfahren können. Das ist so viel Orga dran. Du musst die Vorbereitung des Fahrens, des Prinzenempfangs, die Prinzentribüne, die Zugmoderation, und das habe ich, obwohl ich es eigentlich nicht mehr machen wollte, habe ich auch noch mal in diesem Jahr gemacht. Sehr wahrscheinlich werde ich es auch vielleicht noch mal machen, wenn ich befragt oder gefragt werde, weil da hängt mein Herz dran. Es ist einfach schön, weil ich merke ganz einfach, und das ist etwas, was mir extremst aufgefallen ist im letzten Jahr. Ich habe das schon einige Jahre gemacht. Und in diesem Jahr tatsächlich kamen 16, 17, 18-Jährige nach dem Zug zu mir, habe ich schon nie erlebt, und haben gesagt, boah, tolle Moderation, das haben wir noch nie gehabt. Und das sind Leute, die sonst nur brutals gefeiert haben, der Corona-Zeit geschuldet, denen einfach das Maß des Feierns nicht bekannt war. Deshalb hatten wir auch diese Probleme in den letzten Jahren, insbesondere jugendlicher Alkohol. Und um dem entgegenzuwirken halt, haben wir so eine extreme Zugmoderation zum Beispiel gemacht, dass wir die Leute ranholen, von dem Hotspot wegholen, um auf andere Gedanken zu kommen. Einfach mitmachen, rechts und links einhaken, den Leuten zu erklären, wie schön das sein kann. Und das ist unwahrscheinlich gut angekommen. Und dann macht auch die gesamte Arbeit, die man dann geleistet hat, die macht dann auch richtig Spaß, ohne dass man im Hinterkopf so eine Ehrenamtmedaille hat. Weil das war nie Sinn und Zweck. Die gab es zu meinem Zeitpunkt noch gar nicht, als ich angefangen habe.
Ja.
Und das ist das Schöne halt. Und jetzt war das so, als ich sage nicht mal, man sagt ja immer, dass alle Leute halt irgendwann, wenn sie nicht mehr da sind, Denkmalgesetz bekommen. Ich will nicht hoffen, dass das nicht der Fall ist. Aber so ähnlich kam das an.
Ja.
Obwohl ich mich nicht so alt fühle.
Nee, das haben Sie wunderschön erzählt. Ne? Und da merkt man, wie viel Herzblut da dran hängt bei jedem von Ihnen und bei vielen anderen Menschen, denen es wichtig ist, etwas zu tun Und das finde ich, Frau Hübel, das muss einfach herausgestellt werden. Und ich glaube, das gelingt uns vielleicht ein bisschen, unseren Hörerinnen und Hörern, das auch zu vermitteln, wie wichtig das ist, dass es Ehrenamtler gibt, die das mit Herzblut und mit Begeisterung machen. Und vielleicht kann man das so als Beispiel nehmen hier, was Menschen machen können und dass die das Gefühl haben, wenn ich das mache, die haben so eine Freude daran, also muss das doch was sehr Gutes sein.
Deswegen bin ich auch so unglaublich dankbar, dass wir hier bei Ihnen heute diese Plattform haben. Sie machen das ja auch ehrenamtlich. Ja. Aber genau, was Sie sagen, ich denke, wenn man Personen zeigt, die sich wie diese drei Preisträger ehrenamtlich engagieren, dann zeigt man Menschen, die vielleicht noch nicht mit dem Ehrenamt in Berührung gekommen sind, weckt man vielleicht Interesse oder inspiriert sie, es vielleicht ähnlich zu machen. Und deswegen bin ich auch so glücklich, dass die Stadt Bornheim diese Ehrenamtsmedaille ins Leben gerufen hat.
Ja, also ich glaube, das ist wirklich eine gute Sache, weil dadurch kommt das nochmal so in die Öffentlichkeit deutlicher rein. Und es muss einfach bewusst gemacht werden. Und ich glaube, das ist durch dieses Gespräch so deutlich geworden. Herr Dr. Pazina, was meinen Sie? Wie würden Sie das den Menschen vermitteln ansonsten?
Also ich sag mal, man muss tatsächlich mit Begeisterung und Herzblut in dem Bereich, in dem man arbeitet, sei es jetzt Karnevalsport oder Umweltschutz, tätig sein. Anders geht das gar nicht. Was mir bei der Feier auch bewusst geworden ist, wie breit doch die ehrenamtliche Arbeit in Bornheim verankert ist. Und das finde ich ganz fantastisch. Und ich freue mich auch, dass die Stadt das durchaus so sieht und dass es der Stadt bewusst ist, dass die Ehrenamtler sehr viele Arbeiten übernehmen, die Stadt gar nicht aus personellen Gründen leisten könnte.
Genau.
Also insofern eine ganz tolle Sache, auch die gesamte Feier, wo das so breit sichtbar wird. Und mir haben schon manchmal Leute gesagt, hör mal, du arbeitest da so viel, das dankt dir doch keiner. Ein absoluter Quatsch. Erstens danken es einem sehr, sehr viele Leute und die Ehrenamtsmedaille, das war natürlich ein überraschender Dank der Stadt, über den ich mich auch sehr gefreut habe. Ich denke, die beiden anderen Preisträger auch.
Ja, Herr Bargon, vielleicht auch noch ein kurzes Schlusswort.
Ja, genau. Ich denke, das ist, wie gesagt, extrem wichtig, dass wir hier zusammensitzen und nochmal den Fokus auch aufs Ehrenamt setzen. Vor allem auch für junge Leute, was die Frau Hübel eben auch sagte. Es ist ganz wichtig, dass man auch jungen Leuten eine Plattform gibt und auch Danke sagt für deren Engagement, auch um andere zu motivieren, dass sie eben da einsteigen, weil viele sich eben scheuen, ihre Zeit dafür aufzuwenden. Ist aber am Ende auch etwas zurückgibt, wie es auch bei mir der Fall war. Ich habe sehr viel daraus gelernt und ich bin der Überzeugung, dass das auch bei jedem anderen, der ins Ehrenamt einsteigt, so ist. Es ist eben so, wir haben in manchen Bereichen noch zu wenig Ehrenamtler, aber trotzdem bin ich kein Freund davon, pessimistisch an Dinge ranzugehen. Wir haben im Fußball hervorragende Quoten, was Nachwuchs angeht. Wir haben so hohe Mitgliederzahlen in Amateurfußballvereinen wie noch nie. Und ich denke, das ist auch in anderen Bereichen so. Und das ist eben nur durch Ehrenamt möglich gemacht worden und in Zukunft auch nur durch Ehrenamt möglich. Und deswegen muss es eben auch so weitergehen, dass darauf aufmerksam gemacht wird und dass das belohnt wird. Und das ist eine ganz tolle Sache in unserer Gesellschaft.
Ja, ein Satz von Ihnen, Herr Beckner.
Ein Satz bei mir immer sehr schwierig. Wichtig ist, man darf keine Angst vorm Ehrenamt haben, egal was man macht. Man kann in erster, zweiter, dritter Reihe stehen. Jeder, ich kann es jedem nur empfehlen, ans Herz legen. Ich könnte mich selber mit dem Umwelt total anfreunden in absehbarer Zeit, weil ich ja auch etwas mehr Luft habe, obwohl ich dem Karneval immer verbunden bleiben werde. Ehrenamt ist eine tolle Sache und jeder sollte ehrenamtlich etwas machen. Er muss es nicht, aber er sollte es tun. Ich kann es jedem nur empfehlen.
Frau Hübel, noch ein Satz von Ihnen.
Und ich teile Ihre Auffassung, und Ehrenamt darf keine Angst machen. Jeder, das Schöne am Ehrenamt ist, man kann selber bestimmen, wie viel man macht, wann man es macht. Und keiner muss befürchten, völlig vereinnahmt zu werden. Man selber ist Herr über das, was man gibt. Und ich teile Ihre Auffassung aus eigener Erfahrung, es gibt einem unglaublich viel zurück.
Ja. Gut, das lasse ich so stehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier im Studio Merzen. Ich denke, wir haben viel den Hörern vermittelt, um was es geht, wie wichtig das ist, was Ehrenamtler machen und dass es vielleicht noch viele mehr gibt, die auch Lust bekommen, wenn sie das hier gehört haben. Vielleicht ist das ein Wunsch, der in Erfüllung geht. Und dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Freude bei Ihrem Ehrenamt und Ihnen, Frau Hübel, bei der Stadt Bornheim. Viel Freude mit Ihrem Amt als Ehrenamtskoordinatorin.
Herzlichen Dank.
Okay, alles Gute. Tschüss,
sage ich dann. Dank.
Vielen Dank.
Und ich sage damit auch Tschüss, mein Name ist Otto Ganser. Und jetzt kommt noch ein Titel von einem weiblichen Duo aus der Voreifel. Gedankenspiel, so heißen sie, mit Jetzt oder Nie.